Liebe Zuhörer, den Satz "Ich glaube an Gott" sagen nicht nur wir Christen, sondern auch einige Menschen in unserer Gesellschaft. Den Satz "Ich glaube an Jesus" hingegen sagen und hören wir insgesamt seltener. Und da stellt sich die Frage, wozu brauchen wir eigentlich Jesus? Was hat das Kommen Jesu an Weihnachten eigentlich entscheidend verändert? Und was würde uns eigentlich ohne Weihnachten fehlen? Das erklärt uns heute Professor Dr. Armin Baum in dieser Sondersendung zu Weihnachten. Seien Sie gespannt, was er uns Erhellendes zu sagen hat. Ich freue mich, dass er mir jetzt hier gegenüber sitzt. Herr Baum, herzlich willkommen.
Danke sehr.
Herr Baum, wie sind Sie eigentlich auf diese Frage gestoßen?
Die Frage, was würde ohne Weihnachten fehlen, ist mir begegnet, als ich vor vielen, vielen Jahren angefangen habe, die Narnia-Geschichten von C.S. Lewis zu lesen. Da gibt's ja diesen Band, die Chroniken von Narnia. Da gehen die vier Kinder durch einen Kleiderschrank, nachdem sie sich durch viele Wintermäntel gewühlt haben, durch eine Rückwand in ein geheimnisvolles Land. Und das Land wird dann von C.S. Lewis mit zwei Sätzen beschrieben. Da ist immer Winter und niemals Weihnachten. Das ist natürlich sehr schön beschrieben als Problemstellung. Und die Frage stellt sich nicht nur für Kinder. Es ist ja eigentlich ein Kinderbuch, sondern die stellt sich auch für Erwachsene. Und es gibt ganze Bücher darüber. Was würde eigentlich fehlen, wenn wir kein Christentum hätten? Wie würde Europa dann aussehen? So, und das war so mein Zugang zu der Frage. Und dann bin ich irgendwann dem selbst etwas näher nachgegangen.
Gibt es einen Bibeltext, der aus Ihrer Sicht das Besondere von Weihnachten in besonderer Weise deutlich macht?
Ja, die klassischen Texte sind ja die beiden Weihnachtsgeschichten im Lukasevangelium, die ersten beiden Kapitel, und dann im Matthäusevangelium, die ersten beiden Kapitel. Aber mein Text für diese Frage, der steht im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium hat ja keine klassische Weihnachtsgeschichte, hat aber einen Prolog, ein Vorwort. Und am Ende dieses Prologs, da stehen ein paar Sätze, die, glaube ich, den besonderen Charakter des Christentums, ich würde sagen, das Alleinstellungsmerkmal des Weihnachtsfestes auf den Punkt bringen. Und ich lese mal die Kernaussagen vor, um die es mir geht. Also ich bin jetzt bei Johannes 1, Vers 14 bis 18, und da heißt es in der Luther-Übersetzung: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt überspringe ich ein paar Sätze und dann endet dieser ganze Prolog mit den Worten: Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Und ich glaube, dass das bei einigem Nachdenken sich als die eigentliche Antwort auf die Weihnachtsfrage erweist. Also was würde uns fehlen, wenn wir kein Weihnachtsfest hätten?
Was ja auch immer hilft, um herauszustellen, was das Besondere am Kommen Jesu ist, ist die Frage, wie haben eigentlich die anderen Religionen im Umfeld des Christentums auf solche Fragen und der Suche nach Gott geantwortet? Was würden Sie sagen, wie unterscheidet sich das Christentum an der Stelle von der heidnischen Suche nach Gott?
Ich finde, dass das ganz besonders gut ein vorchristlicher Schriftsteller namens Cicero zum Ausdruck gebracht hat. Der hat auch eine ganze Reihe philosophischer Bücher geschrieben, und in einigen dieser Bücher geht es auch um die Frage nach Gott. Und er hat einmal eine Geschichte erzählt, um deutlich zu machen, was das Problem an der heidnischen oder auch an seiner Gottessuche ist. Die Geschichte handelt von einem König namens Hieron der Erste. Der herrschte in Syrakus im 5. Jahrhundert vor Christus. Und er hat eines Tages den Dichter Simonides an seinen Hof gerufen und hat diesem schlauen und klugen und gebildeten und weisen Mann eine entscheidende Frage vorgelegt. Der sollte ihm nämlich sagen, wie Gott ist. Und daraufhin hat der Simonides kurz überlegt und hat sich einen Tag Bedenkzeit ausgebeten. Dann ist er wiedergekommen und hat um 2 Tage Bedenkzeit gebeten. Dann ist er wiedergekommen um 4 Tage Bedenkzeit gebeten. So ging das einige Zeit weiter, bis irgendwann der Hieron gesagt hat, also lieber Simonides, wie lange soll ich hier noch warten? Was ist das Problem? Und dann hat der Simonides eine ganz bezeichnende und ich finde auch tiefgründige Antwort gegeben, die lautete: Je länger ich über diese Frage nach Gott nachdenke, desto dunkler wird sie mir. Je länger ich versuche, mir denkerisch zu erschließen, wie Gott ist, desto mehr verschwimmt das Bild. Und Cicero hat dem dann auch nicht widersprochen, sondern hat gesagt, ja, ja, so ist das. Das ist das Ergebnis unserer menschlichen Gottessuche. Sie kommt ganz schnell an Grenzen. Wir können uns mit menschlichen Mitteln nicht die Existenz Gottes oder sein Wesen oder das, was man über ihn wissen kann, erschließen.
Wenn man jetzt abgesehen vom heidnischen Bereich und der heidnischen Suche nach Gott mal auf den jüdischen Bereich schaut, wie unterscheidet sich hier die christliche von der jüdischen Gotteserkenntnis?
Dazu ist mir bei meiner Beschäftigung wieder ein besonderer Text wichtig geworden. Der steht im 2. Mosebuch, Kapitel 33. Und der handelt davon, dass Mose eine besondere Gottesbegegnung hat. Und bei dieser Gottesbegegnung sagt er dann zu Gott, er würde gerne die Herrlichkeit Gottes sehen. Und daraufhin antwortet Gott ihm in diesem Dialog und sagt dann, du kannst es nicht ertragen, mein Gesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Also kein Mensch kann Gott sehen und es überleben. So heilig ist Gott und so unzugänglich für alle Menschen. Und dann ist Mose natürlich enttäuscht und unglücklich und es gibt so eine Kompromisslösung, die besteht darin, dass Gott ihm dann sagt, ich werde jetzt an dir vorüberziehen und du kannst dich da in der Felsspalte verstecken und ich werde dann noch meine Hand schützend über dich halten. Und wenn ich dann an dir vorüberziehe, dann wirst du mich von hinten sehen, aber mein Gesicht darf nicht gesehen werden. Also das ist viel mehr als in dieser heidnischen Perspektive, von der Cicero spricht. Da ist wirkliche Gottesbegegnung möglich. Gott teilt sich auch mit. Deswegen können Menschen Gott erkennen, aber es bleibt ein begrenztes Erkennen, denn man kann Gott nur von hinten sehen, also sozusagen seinen Rücken. Und ich finde das ein sehr sprechendes Bild dafür, wie begrenzt diese Kenntnis auch für einen großen Gottesmann wie Mose bleibt. Also Mose hat nicht den Anspruch, er habe Gott wirklich so erkannt, wie man ihn als Mensch erkennen könnte im Idealfall.
Haben Sie vielleicht noch ein Bild, das veranschaulicht, wie Sie sich das ganz konkret vorstellen, um das vielleicht nochmal nahbarer zu bringen?
Ja, ich habe das mal mir so überlegt. Ich stelle mir also vor einen wunderbaren Park. In der Mitte steht eine große, herrliche Villa und in der Villa wohnt der Besitzer. Und der Besitzer ist ein sehr zurückgezogener Mensch. Und die einzige Möglichkeit für die Menschen außerhalb, mit ihm Kontakt aufzunehmen, besteht darin, dass sie ihn anrufen. Und so gibt es manchmal Journalisten, die führen mit ihm Telefonate, die würde ich so vergleichen mit den alttestamentlichen Propheten. Die haben einen gewissen Zugang zu Gott, die erfahren auch etwas von Gott, aber keiner hat Gott jemals gesehen. Und auch darin wird wieder die Grenze der alttestamentlichen Gotteserkenntnis deutlich. Und ich glaube ja, dass das Weihnachtswunder dann einen ganz großen Fortschritt bedeutet an dieser Stelle.
Ja, da würde ich gerne einhaken. Wenn wir das jetzt auf dem Hintergrund uns bewusst haben und nochmal ins Neue Testament schauen, gerade in den Beginn des Johannesevangeliums, was würden Sie sagen, ist jetzt das Einzigartige am christlichen Glauben an Jesus von Nazareth, wenn man das aus dem Alten Testament auch berücksichtigt?
Also was der Johannes hier schreibt am Anfang seines Evangeliums, sozusagen als die Quintessenz all dessen, was er über Jesus sagen will, das kommt in den Sätzen zum Ausdruck. Wir haben seine Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes vom Vater gesehen. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber dieser einzigartige Sohn Gottes, der hat uns die einzigartige Wirklichkeit Gottes mitgeteilt, erklärt, ausgelegt. Und wenn ich das jetzt mal für mich in meine Sprache übersetze, dann heißt das, es gibt sozusagen bei diesem Villenbesitzer einen Sohn, der lebt auch in dieser Villa. Und dieser Sohn verlässt plötzlich das großartige Haus und den schönen Park und besucht das kleine Dorf und ist auf dem Marktplatz unter den Leuten. Und in Gestalt dieses Sohnes bekommen die Dorfbewohner zum ersten Mal jemanden zu Gesicht, von dem sie nur wussten, dass er existiert und gelegentlich solche Interviews gelesen haben. Und ich glaube, das ist, was Weihnachten bedeutet. Ich würde das mal so ausdrücken, im Unterschied zum Judentum und ich würde sagen, erst recht im Unterschied zu dem, was Cicero über die heidnische Gotteserkenntnis beschrieben hat. Zu Weihnachten zeigt Gott sein Gesicht. Also im Judentum, Mose, man sieht den Rücken Gottes. Und Weihnachten würde dann bedeuten, so verstehe ich hier Johannes im Prolog seines Evangeliums, zu Weihnachten zeigt Gott sein Gesicht. Und das macht ja einen riesigen Unterschied, auch in der zwischenmenschlichen Begegnung, ob man jemanden nur von hinten wahrnimmt oder ob der sich mal umdreht. Man kann ihm die Hand geben und in die Augen schauen und man hat eine ganz, ganz andere Wahrnehmung von seiner Persönlichkeit und von dem, wie er ist. Und ich glaube, dass das hier die Art ist, wie Johannes sich das vorstellt. Und darin sehe ich das Besondere von Weihnachten und dann auch vom christlichen Glauben im Unterschied zu allen anderen Religionen.
Wenn man das jetzt auf unsere Ausgangsfrage nochmal bezieht, was macht es jetzt für einen Unterschied, an Jesus konkret zu glauben?
Wenn ich jetzt nochmal zu meinem Text hier zurückkehre, von dem ich ja sage, das ist der Schlüssel zu Weihnachten, so ein bisschen so ein philosophischer Schlüssel zu Weihnachten, der über das rein Narrative, das rein Erzählerische hinausgeht, was wir bei Matthäus und bei Lukas haben, dann lese ich hier in Johannes 1, Vers 16, also mitten in diesem Abschnitt, aus dem ich eben schon zitiert habe, also wir haben diesen einzigartigen Sohn Gottes gesehen. Und aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade über Gnade. Und das ist eine sehr bewusst gewählte Formulierung. Gnade über Gnade. Also viel, viel mehr Gnade, als es bisher jemals gegeben hat. Das ist das Besondere am Weihnachtsfest. Das ist die steile These. Das ist die christliche Behauptung. Wer dem Kind in der Krippe begegnet, wer hier eine ganz andere Art der Gotteserkenntnis ermöglicht bekommt, der erfährt auf diesem Wege, dass Gott viel gnädiger ist, als er jemals gewusst hat und vielleicht sogar, als er jemals zu hoffen gewagt hat. Gnade über Gnade über Gnade über Gnade. Jetzt könnte man sagen, okay, also aber Gnade Gottes, die gab es doch schon im Judentum vor der Zeit von Weihnachten, schon im Alten Testament, und das ist auch genau richtig. Also wer jetzt sagen würde, es gibt im Neuen Testament Gnade und im Alten Testament, da gibt es keine Gnade, vielleicht irgendwie nur Gesetz oder irgendwie Strenge oder so, der würde ja mit so einem Schwarz-Weiß-Bild alles verzeichnen, sondern schon im Alten Testament heißt es an Kernstellen, dass Gott gnädig und barmherzig und langmütig ist und so weiter. Das wird hier gar nicht in Frage gestellt, sondern es wird sozusagen behauptet, es gab schon immer die Erkenntnis, wie gnädig Gott ist, aber das wird dann im Neuen Testament und zu Weihnachten und durch den Sohn Gottes nochmal ganz stark erweitert und gesteigert. Ich stelle mir das so vor, wie einen relativ schmalen Fluss, der dann plötzlich zu Weihnachten zu einem ganz breiten Strom wird, ja, und die Gnade wird immer noch viel sichtbarer, die man vorher gar nicht so in dieser Größe bemerkt hat.
Kann man im Vergleich zu dieser Betrachtung auch den Koran hinzuziehen, um zu fragen, wie wird das eigentlich dort gesehen?
Ja, das ist natürlich nochmal ein anderer religiöser Bereich, den kann man auch einbeziehen. Also wir hatten jetzt Judentum, wir hatten dann auch das vorchristliche Heidentum. Jetzt gehen wir nochmal in den Islam. Und in der Tat, die Hauptquelle ist dann der Koran. Und im Koran werden jetzt eigentlich zwei Aussagen getroffen, die in unserem Weihnachtszusammenhang relevant ist. Die eine Aussage lautet, Gott hat keinen Sohn. Und wer das behauptet, der begeht eine ganz schlimme Gotteslästerung. Also die höchste Offenbarung, die wir Menschen empfangen haben, kommt durch Mohammed. Also Mohammed ist das Siegel der Propheten. Das ist der Abschluss, das ist die höchste Offenbarung. Und einen Sohn Gottes kann es nicht geben. Und ich verstehe das so, dass dann auch damit eine Konsequenz verbunden ist, wenn man den Sohn Gottes ablehnt. Also diese Art von Offenbarung, die wir als Christen kennen, dann ist auch der Zugang zu dieser unbegrenzten, unendlichen Gnade Gottes versperrt. Und ich sehe das im Koran, wenn ich auf das Bild der Waage treffe. Ich habe jetzt hier mal Sure 101. Da ist davon die Rede, dass jeder Mensch, wenn er ins jüngste Gericht kommt, so einen Ausgleich zwischen seinen guten und seinen bösen Taten zu erwarten hat. Und dann wird geguckt, auf welcher Seite die Waage sich jetzt neigt. Da heißt es jetzt, der nun dessen Waagschale mit guten Werken schwer beladen sein wird, der wird ein vergnügtes Leben führen im Jenseits. Und der, dessen Waagschale zu leicht befunden wird, dessen Stätte wird der Abgrund der Hölle sein. Ja, das ist ein sehr anschauliches Bild. Das ist ein sehr konkreter Glaube davon, wie ein menschliches Leben mal am Ende bewertet wird. Aber es hat aus meiner Sicht auch etwas Gnadenloses. Denn was ist mit Leuten, die wirklich schwere Schuld auf sich geladen haben? Wie sollen die das jemals selbst wieder ausgleichen? Und ich habe übrigens noch eine andere Frage in dem Zusammenhang. Kann ich überhaupt eine böse Tat durch eine gute Tat ausgleichen? Also wenn meine Weste jetzt moralisch gesehen nicht mehr so weiß ist, kann ich dann sagen, ich habe hier so ein paar dunkle Flecken auf meiner Weste, aber es gibt ja auch ein paar helle Stellen und das hebt sich gegenseitig auf. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert in unserer Ethik und in unserer moralischen Vorstellung. Oder ein ganz simples Beispiel, ja, wenn ich jetzt das nächste Mal in Gießen irgendwo falsch parke und das passiert im Moment ganz leicht, dann kriegt man eine Strafe und dann kann ich ja jetzt nicht der Behörde oder demjenigen Beamten dann sagen, hören Sie mal zu, ich habe auch letzte Woche dreimal richtig geparkt, können wir das mal verrechnen? Ja? Und da, glaube ich, ist die Grenze dieser Vorstellung vom Gericht Gottes erreicht, wo nicht das Konzept der uneingeschränkten Vergebungsbereitschaft da ist. Und das ist auch das große Thema, wenn man etwa im Matthäusevangelium liest, ja, was ist denn in der Weihnachtsgeschichte das Versprechen, mit dem dieses Kind geboren wird? Der wird sein Volk retten von der Sünde, ne, von der Schuld. Und nicht mit der Waage, sondern durch Vergebung.
Darf ich Sie zum Schluss fragen, was ist für Sie persönlich an Weihnachten wichtig?
Ja, wenn ich jetzt mal absehe von diesem Thema, über das wir gesprochen haben, also dass Gott sich in seinem Sohn in einzigartiger Weise offenbart hat und dass wir dann immer nur erfahren, dass Gott noch viel gnädiger ist, als wir jemals gedacht haben, dann ist für mich jetzt mal, ich sage emotional oder ästhetisch oder so, ist für mich die Musik das Wichtigste. Und nicht nur zu Weihnachten, sondern schon in der ganzen Adventszeit und über Weihnachten hinaus. Also für mich gehört immer dazu Adventskonzerte und möglichst auch adventliche Gottesdienste. Und für mich persönlich ist es so, dass ich darin dann auch dem nachspüren kann. Ich bin ja der Überzeugung, dass es keine schöneren Lieder gibt als Advents- und Weihnachtslieder. Und ich habe dafür auch eine Erklärung, weil es kein größeres Wunder gibt als das Weihnachtswunder. Und dieses Geheimnis und dieses Großartige, das schimmert immer durch. Und ich glaube sogar, dass das noch in vielen etwas säkularisierten Weihnachtsbräuchen und hinter dem ganzen Kommerz immer noch durch die Ritzen scheint. Dieses Geheimnisvolle und Zauberhafte von Weihnachten. Und das ist für mich in der Advents- und Weihnachtszeit immer ganz besonders bedeutsam.
Herr Baum, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie auf so klare Weise herausgestellt haben, was das Besondere an Weihnachten ist und wozu wir eigentlich Jesus brauchen. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen und gesegnete Weihnachten. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.